D-Radio Wissen 100.
Gottes Staat, Terror und Verfolgung, Anschläge im Irak und kein Ende in Sicht. Manchmal ertappt man sich dabei, dass man gar nicht mehr so richtig zuhört bei den immer gleichen Meldungen aus dem Irak. Und man fragt sich, wann hört das eigentlich mal auf? Das fragt sich unser Autor Nail al-Saidi auch. Doch er hört ganz genau hin bei den Meldungen. Denn Nails Vater kommt aus dem Irak und würde Nail gerne mal seine Heimat zeigen. Beide würden sie gerne die Verwandten wiedersehen, die noch immer dort leben.
Auf dem Bild sehe ich die Mama mit dir. Da warst du 7 Jahre alt. Dann sehe ich Anis.
Onkel Anis zum Beispiel. Er lebt in Bagdad, hat mal in Deutschland studiert. Nail hat über das Internet immer wieder Kontakt zu ihm. Und von ihm hat er vieles erfahren über das Land. Für uns hat Nail den Kontakt nochmal gesucht zu seinem Onkel. Und wie immer war die erste Frage, wie ist die Lage im Irak?
In Bagdad, die Lage ist in Ordnung. Ja, ma fi mushkila.
Ich bin zurzeit in Bagdad. Hier gibt es im Moment keine Probleme.
Mafi Mushkile. Kein Problem. Das sagt mein Onkel Anis, als ich ihn auf die Gefahrenlage im Irak anspreche. Er lebt in der Hauptstadt Bagdad. Da ist von der Terrorgruppe ISIS nichts zu spüren, sagt er. Anders sieht es in Mosul aus, der zweitgrößten Stadt im Irak. Da verhängen die extremen Islamisten gerade Schaufensterpuppen und vertreiben die Christen aus der Stadt. Mosul ist unter ISIS-Kontrolle, aber weit weg. Also, Mafi Mushkile.
Das Viertel, in dem ich lebe, ist sicher. Auch der Weg nach Nasiriyeh ist sicher. Auch die Gebiete im Südirak sind sicher. Aber nach Mosul kann ich zurzeit nicht gehen.
Mosul ist weit weg von Anis. 400 Kilometer nördlich von Bagdad. Aber auch ohne ISIS-Terroristen in der Hauptstadt ist es dort doch nicht sicher, denke ich. Regelmäßig werden in Bagdad Sprengstoffanschläge verübt. Aber selbst das bringt meinen Onkel nicht aus der Ruhe. Daran hat man sich als Iraker schon lange gewöhnt, meint er.
Die Angst wurde schon lange zu einem Teil des Lebens für die Iraker. Nicht erst jetzt. Seit der Ära von Saddam ist die Angst in unserem Leben präsent. Sie ist mittlerweile zu einem guten Freund geworden.
Es brennt mal wieder im Irak. Aber solange es nicht vor der eigenen Haustür fackelt, scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Das würde ich mal irakische Gelassenheit nennen. Ich glaube, so optimistisch kann man nur dann denken, wenn man schon einiges überstanden hat. Und das hat mein Onkel Anis aus Bagdad definitiv. 3 Golfkriege und dann noch einen tiefen Sturz aus der Oberschicht der Gesellschaft. Dabei wäre er fast draufgegangen. Ich frage ihn übers Internet, ob er mir davon erzählen will. Von seinen persönlichen Höhen und Tiefen, die er im Irak erlebt und erlitten hat. Mein Onkel aus Bagdad zögert nicht lange. Klar, er ist dabei. Eigentlich ist er nicht mein Onkel, sondern ein Cousin meines Vaters. Aber egal, bei Arabern wird man schnell adoptiert. Das letzte Mal, als wir uns in Deutschland gesehen haben, das ist schon verdammt lange her. Damals war ich noch ein Kind und gerade mal in die Schule gekommen.
Auf dem Bild sehe ich die Mama mit dir. Da warst du 7 Jahre alt. Dann sehe ich Anis, mein Cousin Anis. Ich habe ihn gekannt, als er 4 Jahre alt war. Und dann habe ich den Irak verlassen.
Mein Vater sitzt mit mir im Wohnzimmer seines Hauses. Vor uns liegt ein Stapel Fotoalben. In einem finden wir Bilder aus der Zeit, als Anis uns in Deutschland besucht hat. Damals ein junger Iraker mit tief schwarzem Haar und einem dicken Schnauzbart.
Wir sind hier auf unserer Straße. Das war im März 1983. Erkennt man, an diesem Jahr hatten wir so viel Schnee gehabt. Und ich denke und vermute, dass es zum ersten Mal, dass Anis Schnee sieht. Er denkt, er steht hier in einem Feld voll Zucker oder Salz. Ja?
Was hat Anis eigentlich gemacht in Deutschland?
Anis hat die deutsche Sprache erweitert am Goethe-Institut in Iserlohn.
März 83, das war mitten im Iran-Irak-Krieg damals. Warum ist denn dann Anis wieder zurückgegangen?
Ja, das ist sein Job, der hat sehr gute Position gehabt.
30 Jahre ist das jetzt schon her, dass ich meinen Onkel Anis zuletzt gesehen habe. Er war der einzige irakische Verwandte, den ich je kennengelernt habe. Damals war er angehender Diplomat und musste nach einem Jahr Deutschstudium wieder zurück in den Irak. Zum Abschied hat er mir seinen Radiowecker geschenkt. Ein damals total heißes Teil mit roter Digitalanzeige. Aber so viel ich auch daran rumgedreht habe, Stimmen aus dem Irak, die habe ich damit nie empfangen können. Lange Zeit war Funkstille zwischen meinem irakischen Onkel und mir. Aber vor einem Jahr hat mich meine irakische Sippe über Facebook gefunden. Und Anis ist auch wieder in meinem Leben aufgetaucht.
Hallo?
Wir treffen uns per Videokonferenz. Sein Haar ist schütter, der Schnauzbart ergraut. Gut geht's ihm und seiner Familie, sagt er. Auf jeden Fall viel besser als der irakischen Regierung.
Wir glauben mehr an uns als an die Regierung.
Ein Witz über die irakische Regierung. Dafür hätte man ihn früher gehängt. Damals, als Saddam Hussein und die Baath-Partei noch an der Macht waren. Aber so ein Scherz hätte Onkel Anis früher garantiert nicht gebracht, zumal er selber ein Teil der Regierung war. Nach seinem Germanistikstudium wurde er Diplomat im irakischen Außenministerium. Er hat es weit gebracht im Beruf und das, obwohl er Schiit ist, also kein Sunnit, wie der Diktator Saddam Hussein und seine Machtklique. In der Pressestelle hat Anis zu den großen deutschen Tageszeitungen Kontakt gehalten. Er war als Berater in Afrika und in Europa unterwegs und hat bei Staatsbesuchen sich ums Protokoll gekümmert.
Ich war großer Beamter in der Regierung damals.
Mein Onkel Anis spricht Deutsch, aber er ist schon lange aus der Übung. Seit über 20 Jahren hat er die Sprache so gut wie gar nicht mehr gebraucht. Seine Karriere ging als Diplomat schlagartig zu Ende, als die irakische Armee ins Nachbarland Kuwait einmarschiert war. 1990 war das.
Ich war dagegen, dass der Irak in Kuwait einmarschiert. Ich war der Meinung, dass die Besetzung Kuwaits barbarisch ist und dass man einen Streit zwischen benachbarten Ländern nicht auf dem Kriegsweg lösen kann. Man hätte es mit Verhandlungen lösen sollen.
Onkel Anis befürchtete, dass sich der Irak damit mit dem Westen verkrachen wird, insbesondere mit den USA. Und so kam es dann auch. Operation Wüstensturm. Der zweite Golfkrieg. Eine Allianz aus Amerika und arabischen Ländern befreiten Kuwait. Der Irak wurde mit Wirtschaftssanktionen bestraft. Und Onkel Anis kam für seinen politischen Widerstand ins Gefängnis.
Ich wurde zum Tode verurteilt. Kurz darauf haben sich Freunde eingemischt, denn ich habe viele Beziehungen gehabt im Irak. Mit ihrer Unterstützung bin ich rausgekommen. Ein paar von ihnen waren beim Gericht angestellt und sie haben dafür gesorgt, dass das Todesurteil nicht vollstreckt wurde. Meine Strafe wurde dann so umgewandelt, dass ich aus meinem Amt vertrieben wurde. Ich habe meine Rechte verloren, wie meine Rente, mein Einkommen, meine Stellung und so weiter.
Mein Onkel Anis durfte weiterleben, aber er wurde mundtot gemacht und erniedrigt. Aus dem einst angesehenen Diplomaten wurde ein Kioskbesitzer, ein Niemand, der es kaum schaffte, seine Familie mit 4 Kindern zu ernähren.
Es hat nicht zum Leben gereicht. Es hat nur geklappt, weil meine Frau fleißig war. Sie ist Lehrerin. Sie hat zu 90% für den Lebensunterhalt gesorgt.
Zusätzlich stand er unter Hausarrest, erzählt mein Onkel. Er durfte sich nur in der Nachbarschaft bewegen. Auf keinen Fall durfte er Bagdad verlassen. 12 Jahre vergingen so. Seine Strafe hätte wohl lebenslang gegolten, aber 2003 kamen schon wieder die Amerikaner ins Land, zum dritten Golfkrieg. Wegen der angeblichen Massenvernichtungswaffen und um das irakische Volk von Saddam Hussein zu befreien. Nun ja, im Falle meines Onkels muss das doch echt eine Erlösung gewesen sein, denke ich. Von wegen.
Ich war nicht froh. Ich hatte mir gewünscht, dass Saddam durch die Hände der Iraker gestürzt wird und nicht durch eine Besatzung der Amerikaner. Die Besatzung hat im Irak so viel Schlimmes verursacht und wir leiden immer noch darunter.
Die Strafe gegen Onkel Anis wurde aufgehoben. Er bekam seine Rechte wieder, aber nicht seine Arbeit. Im Irak hatte sich einiges verändert, aber nicht der alte Klüngel innerhalb der Volksstämme und der eiserne Zusammenhalt in den Religionsgruppen. Da wollte Anis einfach nicht mitmachen, erzählt er mir. Seine Unabhängigkeit war ihm einfach wichtiger.
Nach dem Sturz der Regierung habe ich Kontakt mit der neuen Regierung aufgenommen. Und diese neue Regierung bestand aus verschiedenen Parteien, religiösen und bürgerlichen Parteien, die sofort mit den Amerikanern zusammenarbeiten wollten. Auch ethnische Gruppen waren dabei, wie die Kurdenpartei. Das Problem war, dass ich damals in keine Partei eingetreten bin. Die Mitglieder und deren Freunde haben dann alle Posten bekommen und ich hatte dann keine Chance mehr.
Er hatte sich gewünscht, dass nach dem Sturz von Saddam Hussein endlich ein Rechtsstaat im Irak entsteht, mit einer Zivilgesellschaft. Dass man Politik und Religion strikt trennt, damit sich die Menschen als irakische Bürger verstehen und sich nicht ständig dadurch abgrenzen, zu welchem Stamm sie gehören oder zu welcher Glaubensgemeinschaft.
Die Zukunft des Iraks sieht unter den jetzigen Bedingungen schwierig aus. Nach Saddams Sturz wurde die Regierung im Irak nicht auf einer bürgerlichen Basis aufgebaut, bei der alle Iraker gleich behandelt werden, ohne Blick auf Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit oder der jeweiligen islamischen Rechtsschule. Wenn eine Regierung auf Konfession gründet oder Stammeszugehörigkeit, dann gibt's Probleme. Und genau das ist mein Problem im Irak.
Anis findet mit seiner Meinung kein Gehör bei den Regierenden. Stattdessen arbeitet er immer noch in seinem Kiosk. Vor ein paar Jahren hat er angefangen, Bücher zu schreiben. Sein erstes geht um eine historische Figur des Islams, um Ibn Talib. Den nannte man den Vater der Armen, weil er sich für deren Wohl eingesetzt hat. Ganz schön clever von meinem Onkel, denke ich. Er benutzt einen historischen Stoff und übt damit eine feine Kritik an den bestehenden Umständen im Irak. Die Religionsführer von heute sollten sich mal ein Beispiel nehmen an dem antiken Wohltäter, statt nur auf das Wohl der eigenen Glaubensbrüder und Schwestern zu schauen. Damit ist er natürlich auf Widerstand gestoßen bei den Geistlichen. Sie wollten den Druck verhindern. Er hat das Buch aber trotzdem veröffentlicht.
Das erste Buch habe ich auf eigene Kosten rausgebracht. Und das zweite Buch, jetzt über die Revolution von Hussein, werde ich hoffentlich dieses Jahr noch veröffentlichen. Dann auch auf eigene Kosten.
Mitten im Gespräch ist Anis plötzlich weg. Ich rufe ihn auf dem Handy an. Ah, der Strom in Bagdad ist mal wieder ausgefallen, sagt mein Onkel. Er muss mal eben den Generator im Garten anschmeißen. In ein paar Minuten soll das Internet wieder laufen. Okay, ich warte und stelle mir vor, in welcher Abgaswolke jetzt die ganze Nachbarschaft versinkt.
Es ist nur mit Geduld zu ertragen. Der Strom ist schon wieder kaputt. Seit 10 Jahren kriegt die Regierung es einfach nicht hin, eine Lösung für das Stromproblem im Irak zu finden.
Und das, obwohl der Irak mit seinem Erdölvorkommen doch eine so reiche Nation ist. Dass es im Land nicht rund läuft, das lernen die irakischen Kinder schon in der Schule.
Es gibt keine vernünftige Erziehung. Meine Frau arbeitet als Lehrerin an einer staatlichen Schule. Sie hat eine erste Klasse. Und da sitzen 60 Schüler in einem Klassenraum. Die Hälfte sitzt auf dem Boden, ohne Bücher, ohne Hefte, ohne Stifte.
Hohe Arbeitslosigkeit, schlechte Gesundheitsversorgung, Probleme mit der Umwelt und der Meinungsfreiheit. Alles nichts Neues, meint Anis.
Es sind dieselben Probleme wie unter Saddam. Aber jetzt sind sie stärker. Saddam konnte immer sagen, die Blockade ist schuld, die Sanktionen, die Amerika über den Irak verhängt hat. Aber jetzt gibt es kein amerikanisches Embargo mehr und trotzdem ist es schlechter geworden.
Mein Onkel erzählt mir, dass er mehr und mehr an der irakischen Gesellschaft verzweifelt. Ich frage ihn, wie lange es noch im Irak aushält, ob er nicht nach Deutschland auswandern will.
Das ist mein Traum.
Ich würde mich total freuen, meinen Onkel endlich wiederzusehen. Ich fände es aber auch sehr schade, wenn er sein Land jetzt verlassen würde. Denn eigentlich braucht der Irak Menschen wie ihn. Jetzt mehr denn je. Jemand, der über den Tellerrand guckt, der gelassen ist, mit klarem Verstand und Weitsicht. Es ist schon traurig, dass man einen Mann wie Anis aufs Abstellgleis stellt. Dass seine Erfahrung nicht zählt, auch nicht sein diplomatisches Wissen, sein Ehrgeiz oder sein Patriotismus. Aber solange im Irak ein Glaubensbekenntnis mehr bedeutet als der Glaube an eine bürgerliche Gesellschaft, wird das mit dem Irak als Staat wohl nie was werden. Davon hat mich mein Onkel Anis überzeugt.
Mafi Mushkile, kein Problem. Nail al-Saidi über seinen Onkel und das Leben in Bagdad.
D-Radio Wissen 100.